Die trübe Jahreszeit hat schon lange begonnen und der dunkle Winter steht vor der Tür. In der Natur hört all das bunte Blühen des Sommers auf, die Ernte ist vorüber, das Laub gefallen und vieles wirkt trostlos und kahl. Kaum jemand wagt, bei ungemütlichen Temperaturen einen Schritt vor das Haus zu setzen. Ganz leicht schlägt sich dann auch diese Stimmung auf uns Menschen nieder. Und nicht zuletzt denkt man selber auch öfter an den Tod und an das Sterben. Oder wir werden durch den Totensonntag oder Ewigkeitssonntag daran erinnert. Vielleicht haben einige von uns in diesem Jahr lieber Angehörige verloren oder eine schwierige Diagnose erhalten oder andere Sorgen zu verkraften, die dann in der dunklen Jahreszeit besonders schwer drücken. Manchmal begegnen uns dann Menschen, Optimisten, die zurufen, Kopf hoch, das wird schon wieder. Die Zeit heilt Wunden und irgendwann scheint auch wieder die Sonne. Aber diese Worte Kopf hoch bewirken wenig und sind schnell verhallt. Und doch kann das ein guter Rat sein, wenn wir diesen Zuruf einmal anders verstehen. In Hebräer 12, Vers 2 steht, lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Oder in der Neuen Genfer, lasst unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Jesus berichtet einmal den Jüngern von den Zeichen der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und das sind bedrückende Zustände, die Jesus da beschreibt. Aber dann sagt er in Lukas 21, Vers 28, deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich mit festem Blick und erhobenem Haupt. Denn eure Rettung steht kurz bevor. Als Christen gilt genau dieses Kopf hoch, um unseren Blick von uns selbst weg, von unseren Problemen und von den Sorgen weg, auf Jesus Christus zu lenken, auf den erhöhten Herrn. Wir dürfen aufsehen zu unserem Herrn, der um unseretwillen auf diese Erde kam. Dabei wurde er zum Anfänger und wird auch zum Vollender unseres Glaubens. Wie viel hat er auf sich genommen, um der Urheber unseres ewigen Heils zu werden? Sein Weg hin bis in den Tod hat ihm den Ehrenplatz zur Rechten des Thrones Gottes eingebracht. Und wenn es Weihnachten wird, dann denken wir an dieses Kommen Jesu auf die Erde, der kam, um uns zu erretten. Weiter heißt es, wenn er zum zweiten Mal erscheinen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien, dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in sein Reich aufzunehmen. Wenn wir also Weihnachten, das erste Kommen Jesu auf diese Welt ernst nehmen, dann dürfen wir auch freudig emporblicken und aufsehen zu Jesus, also Kopf hoch. Advent heißt Ankunft und dabei sollten wir nicht nur an die Krippe in Bethlehem denken und an die Anfänge, wie es damals war. Unser Blick geht weiter. Und wir sehen über die Krippe hinaus auf den Jesus, den Gekreuzigten, und auf den Jesus, den Auferstandenen, und auf den wiederkommenden König, den Vollender des Glaubens. Wenn wir die Vergebung in Jesus angenommen haben, dann gilt auch für uns dieses im wahrsten Sinne des Wortes Kopf hoch. Wir dürfen uns freuen über das, was Jesus noch für uns bereitet hat. Die Wohnungen in des Vaters Hause. Da so zu ein paar Gedanken. Kopf hoch.
Ja, ich habe uns einen Text mitgebracht von Peter Hane aus einem Weihnachtsbuch. Wenn Geheimnisse Geschenke werden. Es ist auf dem Flug LH 762 von Frankfurt nach Hamburg. Wenige Tage noch bis Weihnachten. Im Abfertigungsgebäude von Rhein-Main brennen die vier Kerzen am riesigen Adventskranz. In der Maschine weisen geschmückte Tannenzweige auf das bevorstehende Fest. Das Flugzeug ist vollgepfropft mit voll bepackten Passagieren. Dass es jedoch nicht nur Geschenkpakete sind, die sie mit sich schleppen, merke ich schnell. Neben mir sitzt ein Industriemanager. Seit dem Start höre ich ihn nun schon, wie auf der Tastatur seines Laptops unermüdlich die ganz große Wichtigtour-Sinfonie abspielt. Als er den Dauertanz seiner Finger unterbricht, kommen wir ins Gespräch. Die übliche Frage nach dem Wohin beantwortet er denkbar knapp. Eine Woche Sylt. Sicher zur Familie, rutscht es mir heraus. Da beginnt er plötzlich zu erzählen. Erst schleppend, dann wie ein Fluss. Von den Trümmern seiner Ehe, der Krise seiner Firma und all den Pleiten seines Lebens. Als habe er darauf gewartet, dass Gespräche einmal nicht nur an der Oberfläche plätschern. Da sitzt er neben mir, Traumjob und Traumziel, bepackt mit keinem einzigen Geschenk, aber belastet mit Sorgen und bitterer Lebensangst. Weihnachten allein auf Sylt? Ach, was soll mir Weihnachten? Resignation steht auf seinem Gesicht geschrieben, das im Alltag den Erfolgreichen mimen muss. Keine Freude zum Fest der Liebe, weil der Friede fehlt? Die 55 Minuten verfliegen viel zu schnell. Dennoch wird es ein intensives Gespräch. Er berichtet von früher, wie er Weihnachten als Kind erlebt hat und wie sie den heiligen Abend dann mit den eigenen Kindern gefeiert haben. Wie schön es war, wenn sich die Tür zum festlich geschmückten Wohnzimmer öffnete und alles erfüllt war von einem heimlichen Glanz. Ein eigentümliches Geheimnis liegt auf Weihnachten, meint er gedankenverloren. Lohnt es sich nicht, dieses Geheimnis zu lüften, frage ich ihn. Sollte man nicht die Verpackung öffnen und die Türen aufschließen, die uns den Blick versperren? Drei Türen sind es, die es aufzumachen gilt. Die Tür zum Weihnachtszimmer. Schon Tage vorher fehlen die Schlüssel an den Schränken. Den ganzen heiligen Abend ist dann das Zimmer völlig verschlossen. Es raschelt, knistert und duftet. Geheimnisvolle Dinge werden verpackt und verhüllt hineingetragen. Als Kind kann man es gar nicht abwarten. Nur als Kind, obwohl man ganz genau weiß, wo der Tannenbaum steht, wie er geschmückt ist und welche Wünsche der Gabentisch erfüllt, eine merkwürdige Erwartung erfasst einen bis heute. Hochspannung, wenn die Mutter mit dem Glöckchen bimmelt, die Tür weit öffnet und einem das Weihnachtszimmer mit einem hellen Leuchten entgegenstrahlt. Wie wird dann die Stube glänzen von der großen Lichterzahl? Schöner als bei frohen Tänzen ein geputzter Kronensaal. Dann werden Geheimnisse gelüftet. Mit einem Schlag wird offenbar, was wochenlang verhüllt und verschlossen die Neugierde beflügelt hat. Sind die Wünsche in Erfüllung gegangen? Sind sie gar übertroffen worden? Mit einem Mal werden aus Geheimnissen Geschenke. Wenn aus Geheimnissen Geschenke werden, dann ist Weihnachten. Es ist schon eine aufregende Sache, wenn die Tür zum Weihnachtszimmer aufgeht. Man sagt, die Gesichter in dieser Nacht seien anders als sonst. Denn sie erwarten ein Wunder. Dieses Wunder ist hinter einer anderen Tür verborgen, die es ebenfalls zu öffnen gilt. Nur so kommen wir dem Eigentlichen, dem Hintergrund des Christenfestes, auf die Spur. Die Tür zum Weihnachtsgeschehen. Alles, was mit Jesus Christus und seiner Geburt zu tun hatte, war ja auch ein Geheimnis. Beim Gang durch die Jahrhunderte vor der Zeitenwende ließe sich die allgemeine Stimmungslage in einem einzigen Wunsch zusammenfassen. Die Generationen hatten nur eine einzige Sehnsucht, dass doch endlich, endlich der Messias käme, der Retter, der Heiland. Da sitzen die Juden an den Wassern Babylons und weinen. Und sie trösten sich im heidnischen Exil mit dem göttlichen Geheimnis. Es wird einmal einer kommen, der wird dem Gesetz des Todes und der Schuld ein Ende setzen. Fast 3000 Jahre später können wir es heute noch nachlesen. Micha und Jesaja, Hesekiel und Jeremia, viele Propheten mit einer Botschaft. Gott lässt euch nicht im Stich. Gott hat euch nicht vergessen. Er hat euch nicht abgeschrieben. Alle die Verheißungen, die wir in diesen Weihnachtstagen hören, haben ganze Generationen ermutigt, aufgerichtet und getröstet. Es wird einer kommen, der heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Ein großes Geheimnis und mit einem Mal wird es gelüftet. Große Verheißungen, plötzlich kommt die Erfüllung. Wenn Verheißungen Erfüllung werden, dann ist Weihnachten. Da wird uns eine Tür aufgestoßen und der Blick geht nicht in einen lichtdurchfluteten Saal, sondern in das Elend eines Stalles. Aber über aller Armseligkeit liegt das heimliche Glänzen. Hier, in diesem Kind, wird uns armen Menschen die Seligkeit geboren. Wenn man je ein Ereignis historisch nennen kann, dann dieses. Gott zerbricht die Mauer der Schuld und öffnet den eisernen Vorhang des Todes. Völker der Welt, seht auf diesen Stall, auf diese Krippe, auf dieses Kind. Wenn die Weltpresse berichten muss, dann jetzt. Wenn es gilt, die Mächtigen ins Bild zu setzen, dann jetzt. Jetzt beim Kommen des ewigen Gottes, der in einem Kind Frieden und Seligkeit bringt. Bis heute gibt es diese Tür zum Weihnachtsgeschehen nicht nur im übertragenen Sinne. Die Geburtskirche zu Bethlehem, die älteste noch genutzte Kirche der Erde, birgt die Grotte, in der Gott in Jesus zur Welt kam. Schon seit dem 1. Jahrhundert wird dieser Ort verehrt, 10 Kilometer südlich der Hauptstadt Jerusalem. So wie es die Propheten vorausgesagt haben. Der Zugang zu dieser imposanten Kirche hat Symbolcharakter. Die Tür zum Weihnachtsgeschehen ist ein schmaler Einlass von 1,20 Meter mal 80 Zentimeter. Diese winzige Öffnung ist geblieben, nachdem man in alter Zeit aus Angst vor Eindringlingen die großen Portale vermauert hat. Millionen Touristen und Pilger, die aus aller Welt nach Bethlehem kommen, müssen sich seitdem bücken, um die Kirche durch diese niedrige Tür zu betreten. Ein israelischer Reiseleiter sagte mir einmal den tiefsinnigen Satz: Nun muss sich also jeder, der die Geburtsstätte Christi betreten will, vor ihm verneigen. Sei es Bettler oder König. Manfred Siebald beschreibt die Menschwerdung Gottes in einem Lied so: Gott kommt nicht zur Welt durchs große Tor. Durch die Hintertür kommt er. Weiter heißt es, kleine Leute gehen durch Gottes Tor und große Leute werden klein. Kommt, wir gehen zu dem Kind im Stall. Nur wer klein ist, passt hinein. Dieses Lied bleibt also nicht im Vordergründigen stehen. Denn wer durch die Demutspforte von Bethlehem gekrochen ist, der ist ja noch lange nicht beim Eigentlichen. Wird Christus 1000-mal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren. Damit es auch bei uns Weihnachten wird, müssen wir eine dritte Tür öffnen, die entscheidende. Die Tür zum Weihnachtserleben, die Herzenstür. Der heilige Abend von Bethlehem ist eine Einladung an uns Menschen, die Einladung, sich Gott zu öffnen, ihn ins Herz, also ins Zentrum des Lebens mit Verstand, Willen und Gefühl einzulassen. Nur so lässt sich das Geheimnis von Weihnachten erfassen. Licht Leben, Liebe, Freude, Friede. Weihnachten ist die Tür in Gottes heiliges Land. Da hört man heimatliche Klänge, da wird die Sprache der Herzen gesprochen. Macht uns Gott durch die Weihnachtsbotschaft neu zu seinen Kindern, dann verwandelt sich die Welt. Über ihrer Not leuchtet die Sonne seines Erbarmens. Die Freude der Christnacht ist dann keine Sache des Kalenders mehr, sondern des Herzens. Jesus kam in Raum und Zeit, damit wir ihm in unserem Herzen Raum geben. An Heiligabend hat sich Gott auf unsere Seite gestellt, damit wir in sein Licht treten können. So kann der Geburtstag Christi zur Geburtsstunde unseres Lebens werden. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit, dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.
Ja, wer kennt den denn? Ja, der Superman, genau. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, woher dieser Name bzw. auch die Figur Superman kommt. Ist also eine deutsch-jüdische Koproduktion, so kann man das nennen. Also der Ursprung liegt eigentlich in einem, der ja eigentlich aus meiner Sicht das 20. Jahrhundert sehr, sehr negativ geprägt hat. Einer der berühmtesten deutschen Philosophen, nämlich Friedrich Nietzsche. Er hat ein berühmtes Buch geschrieben, nämlich den Übermenschen. Also daher kommt das. Und irgendwann, 20, 30 Jahre später, haben zwei Juden dann dieses Buch übersetzt. Also Amerikaner ins Englische. Und da haben sie natürlich auch irgendwie einen Begriff für den Übermenschen gesucht. Und dann kam der Begriff Superman. Und er war die Grundlage für die bahnbrechende Erfindung des Supermans, dieser Comicfigur. Ein Mann, der übermenschliche Kräfte hat, eben ein Übermensch, der Power ohne Ende hat und der einen Auftrag, eine Berufung, eine Vision hat, nämlich die ganze Welt zu retten. Also kleiner ging es nicht. Die Amerikaner sind ja bekannt dafür. Big is beautiful, also möglichst groß alles. Also es ging eigentlich darum, um die Welt zu retten. Sozusagen ein moderner Messias. Messias, griechisch Christus und deutsch Gesalbter. Nichts anderes haben eigentlich die Juden so ungefähr um das Jahr 600 auch sich gewünscht, ein Messias. Und auch die nächsten Jahrhunderte setzte diese Hoffnung eigentlich sich fort. Sie sehnten sich nach einem Superman, nach einem Messias, einem Helfer, der so mutig und so schön ist wie David. Darauf gründet sich ja letztlich diese Hoffnung, auf diesen Wahnsinnsverheißung, die einem Menschen in der Bibel geschenkt bekommen hat, nämlich dieses Versprechen, das David bekommen hat, 2. Samuel 7, wo er, nachdem er den Wunsch gehegt hat, Gott ein Haus zu bauen, Gott ihm sagte, nein, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen, nicht aus Gold und aus Stein und Holz, sondern eben eine Dynastie, eine Familie, die, das betont Gott in seinem Versprechen, das ewig regieren wird. Eben ein Nachkomme Davids, der so herrschen wird, der Israel groß machen wird, das war die große Hoffnung, der große Wunsch. Eben so ein Helfer, so ein Held, so ein Superman wie David, schön, mutig und dann stark wie Simson und natürlich wesentlich charakterstärker als beide. Und es ist interessant, dass diese Erfindung vom Superman ja auch in eine dunkle Zeit des Volkes Gottes Israel hineingekommen ist. 20, 30er Jahre waren schon die Anfänge vom Nationalsozialismus. auch Inflation. Es war eine dunkle Zeit, nicht nur für Israel, für die Juden, die anbrachen, sondern auch letztlich für die ganze Welt. Und das deckte sich letztlich auch ja, mit der Messias-Erwartung, die stark dann aufkam, vor allem in der Zeit, wo es dem Volk Israel zum ersten Mal richtig dreckig ging. Die erste Holocaust-Erfahrung. Als das Volk Israel zuerst das Nordreich in assyrische Gefangenschaft verschleppt wurde, erobert von einem Wahnsinnsreich, die völlig unbarmherzig vorging. Tausende kamen es ums Leben und dann ungefähr 150 Jahre später dann auch die letzten der Mohikaner wurden verschleppt, der Tempel zerstört. Und es ist interessant, dass dann auch die Linie, auf die hier alle Hoffnung standen, nämlich die Linie Davids letztlich zu Ende war. Die Königslinie wurde abgeschnitten. Und es ist interessant, dass je stärker, will ich mal sagen, die politische Krise wurde, je größer die Enttäuschung über die Führungsschicht, auch das lesen wir in den Propheten, die Enttäuschung über die Hirten, die eigentlich das Volk Israel führen würden und auch eben die Nachkommen von Davids gewesen ist, je größer wurde die Sehnsucht eben nach diesem gottgesandten Superman. Und ich denke, wir lesen ja jetzt auch gerade in der Bibellese das Buch Jesaja, das spiegelt das ja total wider. Gerade in den ersten Kapiteln, wir werden am Mittwoch dann auch etwas davon lesen, Kapitel 9, ich werde auch einige Verse aus Kapitel 11 nehmen. Und aus Kapitel 9 möchte ich diese 6 Verse einfach mal vorlesen. Es ist ein ganz kleiner Auszug von dieser Hoffnung, die aufkommt und die sich fortsetzt bis ins erste Jahrhundert von Jesus, die Hoffnung auf diesen König. Und in Kapitel 11 wird das dann auch beschrieben, dass auch wenn jetzt der König sozusagen, die Königslinie Davids dann beendet wurde, wirklich wie ein Baumstumpf abgesägt wurde, eigentlich wo man keine Hoffnung hatte, doch ein Spross wieder hoffentlich irgendwann aufkommt. Das Volk, das im Dunkel lebt, das trifft auf damals zu, das trifft auf die 30er Jahre zu, im Blick auf damals die Wirtschaftskrise, auf das Holocaust unter Adolf Hitler, aber das trifft auch uns heute auch zu. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihm große Freude. Sie freuen sich vor dir bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschtritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist geboren. Der zukünftige König ist uns geschenkt, und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weitreichen und dauerhaften Frieden geben, wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnung Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun. In einer Zeit, wo es eben Gefangenschaft gab, wo eigentlich alles dunkel wird, Jesaja prophezeit das auch schon vorwegnehmend, auch gerade in den ersten 40 Kapiteln liegt da eigentlich der Schwerpunkt drauf. Wenn das Volk so weitermacht, dann wird es Verschleppung und Gericht geben über das Volk Israel, und gerade auch uns treffen diese Worte, wo wir uns von diesem Gott, an, auf den letztlich die Grundfeste auch unserer Gesellschaft sich stützt, wenn wir diesen Gott verlassen, dann sind wir letztlich nicht besser als das Volk Israel. Auch dann erwartet uns Gericht. Und manches sehen wir hier, Kapitel 3, da wird als Fluch, als Strafe beschrieben, dass wir von Kindern und von Frauen regiert werden. In diesen Verhältnissen stehen wir. Und trotzdem gibt es Hoffnung, und diese Hoffnung besteht eben in einem Kind aus der Linie Davids. Und wie schon gesagt, Kapitel 11 beschreibt, dass ja eigentlich eine ganz neue Linie aufbrechen wird. Und dann ist natürlich die Frage, wann wird das geschehen? Wie ist natürlich klar, ist ein König, ist in der Linie Davids. Er wird alle vernichten, alle zerstören. Das wird auch in Kapitel 11 beschrieben. Alle Gotteslosen werden zunichte gemacht werden. Er wird seine Herrschaft aufrichten. Die Völker, die Israel immer bedrückt und unterdrückt haben, die werden gar ausgemacht werden. Das war die Hoffnung. Eben einer wie Simson, der die Philister platt gemacht hat, und David, wie nicht nur die Philister und die anderen auch. So einen hofften sie. Und die Hoffnung stieg natürlich für bibelkundige Leute, denn die Leute kannten sich nicht nur im Buch Jesaja aus, sondern auch zum Beispiel im Buch Daniel. Da wird von vier Reichen gesprochen. Und die Juden wussten, ja, das erste, das war das Goldene Reich, das war Babylon, dann musste es natürlich dann das nächste Reich geben, das waren die Meder und Perser, Darius und Xerxes und so weiter. Und dann gab es ein drittes, riesig groß, aber schnell kaputtgehend, das war Alexander der Große, das waren die Griechen. Und es kam dann noch ein viertes Reich, und das war am Aufkommen. Im ersten Jahrhundert, die Römer, dieses eiserne Reich. Und deswegen war die Hoffnung natürlich der Juden so groß, das war das letzte Reich in dieser Vision. Daniel 2 passend auch zu Daniel 7, wo das in Form von vier Tieren dargestellt wird. Jetzt muss er kommen. Und deswegen kann man verstehen, dass die Leute außer Rand und Band waren, als dann Johannes der Täufer und später Jesus selber dann gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Klar, die Römer sind im Land, das vierte Reich, jetzt muss er kommen. Und natürlich wie? Mit Macht, Herrlichkeit, mit starker Hand, mit eiserner Faust gegen das eiserne Reich. Allerdings kann kein Jude sich vorstellen, dass dieser Superman sich freiwillig zum Untermenschen macht und den Tod durch sein eigenes qualvolles Sterben besiegt. Es ist interessant, dass ihn im Buch Jesaja, ist eigentlich, man nennt das das fünfte Evangelium, dass dieses Buch Jesaja, wo die meisten Prophezeiungen auch im Blick auf Jesu Geburt und auch andere dargestellt werden, dass es eine klare Zweiteilung gibt. Nicht nur, dass das zweite Teil mit Tröste, tröstet mein Volk beginnt und da vor allem dann trostreiche im Blick auf die Zukunft ausgerichtete Vorhersagen dargestellt werden, im ersten Teil eher negative Strafbotschaften. Nein, es gibt interessanterweise auch einen Wandel. Die Prophezeiung von dem Messias als König finden wir nur im ersten Teil, Kapitel 1 bis 40. Im zweiten Teil finden wir nichts davon. Es wird kein König genannt, kein Gesalter. Aber es kommt ein neuer Begriff rein. Und das ist der Begriff des Gottesknechtes. Es gibt Gottesknechtslieder. Und das ist ja interessant, das ist eigentlich ein Widerspruch, das beißt sich eigentlich. Das geht eigentlich nicht. Jemand, der König ist, der herrscht, der den Hammer rausnimmt, und jemand, der dient, der Untermensch ist, das geht ja eigentlich gar nicht. Das beißt sich. Und es gibt eigentlich niemanden in der Bibel und beziehungsweise auch in den Jahrhunderten, die diese Erwartung hatten. Wie wir es zusammenbrachten, König und Prophet. Doch einen gibt es, König und Gottesknecht. Das ist eben Jesaja. Es gibt einen interessanten Text, ich kann das leider nur auszugsweise vorlesen, der das eben darstellt. Das ist Jesaja 52 und 53. Ende 52, Anfang 53. Ich lese das nur auszugsmäßig. Im ersten Teil werden wir sehen, dieses Königliche. Der Herr sagt, gebt Acht, meinem Bevollmächtigen wird es gelingen, wozu ich ihn bestellt habe. Er wird zu großem Ansehen und höchsten Ehren gelangen. Was erwartet man von einem König? Ehre, Herrlichkeit, Größe. Und dann interessanterweise beginnt dann direkt Kapitel 53, ja, mit diesen Worten, wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Eben so, wie es in den nächsten Versen beschrieben wird, eben nicht, dass Gott sich als Superman darstellt, so wie bei David, Simson und den großen Führern des Volkes Israel, der die Feinde Gottes platt macht, sondern eben auf diese kümmerliche, untermenschliche Art. Aber darüber steht, und das ist das Entscheidende, das ist der wichtigste Ausdruck, deswegen habe ich ihn kursiv gedruckt, so wollte es der Herr. Das, was wir an Weihnachten feiern, und vor allem Weihnachten ist ohne Karfreitag nicht zu verstehen, das hat sich kein Mensch ausgedacht. Darauf wäre niemand gekommen, niemand. Ich habe das so dargestellt. Deswegen hat auch niemand so mit einem Messias gerechnet, wie er dann kam. Niemand. Sie haben ihn alle abgelehnt, das wird hier auch beschrieben. Deswegen ist Christentum keine Religion, keine Ideologie, die sich Menschen ausgedacht haben. Sondern es ist Gott, der das von Anfang an geplant und umgesetzt und auch fortführen wird. Weil er es will. Weil er sich das so gedacht hat. Und ich hoffe und bete darum, dass dir auch durch das, was du liest und was du heute auch Nachmittag mitbekommst, eine Freude, eine Begeisterung, eine Gewissheit in dein Herz kommt, wie genial Gott ist, wie er das alles vorausgeplant hat und dann auch auf geniale Art und Weise umgesetzt hat, obwohl keiner damit gerechnet hat, als eigentlich keiner gewollt hat und sich das eigentlich jeder gedacht hat, dass Gott das anders macht, als es dann gemacht hat. So wollte es Herr, nicht Menschen. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachten und mieden ihn, denn er war von Schmerz und Krankheit gezeichnet. Wenn ihr auf den Kreuzigen schaut, dann bekommt ihr das Kotzen im wahrsten Sinn des Wortes. Da wird einem übel. Im ersten Jahrhundert hat man die Worte Kreuz und gekreuzt noch nicht mal in den Mund genommen. Das war ekelerregend. So ähnlich wie wenn man von SCH-Wort spricht. Man wendet sich nur ab, voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Und das soll jetzt das sein, was uns helfen, retten sollte? Wir rechneten nicht mit ihm, wie auch. Mit einem Übermenschen, mit einem Superman, da rechneten wir. Aber doch nicht mit so einem Loser, der am Kreuz elendig verreckt. In Wahrheit, die Wende, für wahr, so heißt es in Luther. Deutsch. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen. Krankheiten sind Konsequenz unserer Sünde. Der Tod auch. Er hat sie auf sich genommen. Die sonst uns getroffen hätten und die Schmerzen erlitten, die sonst wir tragen müssten. Wir meinten, Gott hatte ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Sünde und Schuld traf ihn und wir sind gerettet, er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Dass dieser leidende Gottesknecht und der Messias ein und dieselbe Person sind, das glaubt in der Zeitenwende eigentlich niemand. Obwohl wir gesehen haben, wenn man den Zusammenhang liest, Vers 52, da wird von dem König gesprochen. Es wird zwar nicht das Wort König benutzt, aber der Bevollmächtigte, in ähnlicher Weise wie vorher in den Kapiteln 1 bis 40 von dem König gesprochen wird. Aber die meisten Menschen, ja, haben das abgelehnt. Der Gegensatz, der war ja einfach zu schroff, ein schwächelnder Superman, das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Gekreuzigter Christus, das ist ja Blasphemie, ist Gotteslästerung. Wie geht das zusammen? Und das ist auch noch wichtig, wir Menschen, auch Christen und die Juden damals, die leben ja nicht irgendwie im luftfreien Raum, sondern wir werden alle geprägt von unserer Umgebung. Und wenn man dann sich anschaut, wer damals das Sagen hatte, wer damals der Held war, wer damals die Supermans waren, dann war das diese Person unter anderem. Wer kennt ihn? Julius Caesar, einen Lorbeerkranz trägt, als Zeichen seines Sieges. Sein Motto war Veni, Vidi, Vici. Er kam, sah und siegte. Das war ein Siegertyp. Der hat's drauf. Und sein Nachfolger, der Adoptivsohn Octavian, später Augustus, noch mehr. Der hat was erreicht. Das waren Siegertypen. Also auf der einen Seite stehen Männer, die wie Gott sein wollten. Cäsar und auch Augustus haben sich als Gottessöhne verstanden. Sie wollten Gott sein und sie spiegeln das wider. Und da gibt es einen, der Gott ist und der Mensch wird. Der König aller Könige kommt. Die Botschaft dieses Königs ist, kehrt um, denn der Reich Gottes, meine Herrschaft, ist nahe herbeigekommen. Aber wer kommt denn da? Jemand in Knechtsgestalt. Als kleines Kind in der Krippe. Er hat keinen Lorbeerkranz. Sein Purpurmantel, den legt er ab. Stattdessen setzt er sich eine andere Krone auf. Eine Dornenkrone. Seine Motto war nicht, ich kam, sah und siegte, sondern ich kam, sah und liebte. Cäsar und Co. trieb letztlich der Wille zur Macht an. Und dafür war ihnen jedes Mittel recht. Man nimmt an, dass Cäsar bei seinen Eroberungskrügen in Gallien 2 Millionen Menschen auf dem Gewissen hatte. 2 Millionen für seine machtlüsternde Vita und Ausrichtung. 2 Millionen. Zwar, klar, weniger als Hitler und Stalin und so weiter, aber für die damaligen Verhältnisse war das schon auch ein Völkermord. Aber er wurde in den Himmel gehoben. Er war der Superman. Alle fanden ihn toll. Und was trieb Jesus? Der sanftmütige Wille zur Ohnmacht. Er vergoss nicht das Blut von Millionen, sondern er vergoss sein eigenes Blut, um andere zu retten und sie zu ziehen. Jesus ist König und Knecht. Er ist Herrscher und Diener. Er ist Löwe und Lamm. Und damit will ich mal sagen, runden wir das Ganze ab. Als König und Lamm erscheint er im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Der Löwe gründet sich auf eine Voraussagung des letzten Erzvaters Jakob in Kapitel 49. Da wird da beschrieben, dass Jakob sagt, Juda, das war eigentlich der dritte oder vierte Sohn, also eigentlich nicht derjenige, der herrschen wird, das war eigentlich der erste Sohn, auch nicht Josefs Söhne, Ephraim und Manasse sollten herrschen, sondern Juda sollte das Zepter halten, der Löwe Juda, und richten und Herrscher sein. Jesus kam aus dem Stamm Juda, weil sein Vorfahr David auch aus diesem Stamm kam. Und als die Frage aufkam, wer soll, ja, am Ende der Zeit wirklich der Herr aller Herren, der König aller Könige sein. Und der Ruf schallt seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in diese Welt. Wer hat's drauf? Und wenn man sich anschaut, auch gerade diese Vision aus dem Buch Daniel, da sind ja Wahnsinns Herrscher dargestellt. Und riesige Reiche, das Syrerreich, dann das Babylonische Reich, Reiche, die gewaltige Einfluss hatten. Babylon mit seinen hängenden Gärten, die Gewaltiges zustande gebracht haben. Riesige Reiche sind entstanden durch Alexander im Großen, der ganze Jahrhunderte geprägt hat. Wahnsinn! Oder das Römische Reich. Alle haben sie den Menschen Hoffnung und Frieden vorausgesagt. Auch zu Zeiten Augustus, als Jesus geboren wurde, war scheinbar das die Erfüllung dieser Versprechen erreicht. Aber dieser Frieden gründete sich auf der eiserne Faust der römischen Armee. Alle Ideologien haben den Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende alles versprochen, aber nichts hat sich erfüllt. Und das gilt auch für unsere Regierung, für unsere Führer dieser Welt. Wir haben jetzt die Weltklimakatastrophe gehabt, da sind ein paar tausend Leute zusammen gewesen. Was haben sie erreicht? Praktisch nichts. Und deswegen ist die Frage auch heute noch da, wer kann's, wer hat's drauf? Und findet sich niemand, auch wie wir heute niemand sehen und finden, der irgendwie uns aus diesen ganzen Krisen herausholen kann. Und dann tritt eine Stimme auf und sagt, ja, es gibt doch einen. Der Löwe Juda wird aus dem letzten Buch der Bibel auf das erste Buch der Bibel, auf 1. Mose 49 zurückgegriffen. Ja, der Löwe kann's. Es ist interessant, in Daniel 7 werden Raubtiere dargestellt für diese großen Herrschaftsgebiete und Herrscher. Der damaligen Zeit wurden Götter und große Herrscher in Raubtiergestalt dargestellt. Das passt. Löwe, Panther, Bär. Eben einer, der es kann. Ein Superman. Aber als er dann auftrat, der Löwe Juda, dann fängt das Staunen an. Denn es ist kein Raubtier, das auftritt und dann die Herrschaftsurkunde in Besitz nimmt, sondern es ist das Lamm. Das war einmählich. Jetzt erinnern wir uns nochmal an Jesaja 53. Wer hat das geglaubt? Wer hätte sich das vorgestellt? Ein Herrscher in Opfertiergestalt. Geht mal alle Religionen durch. Ihr werdet nichts finden. Das hätte sich niemand ausgedacht. Aber es ist Wahrheit geworden. Das Lamm siegt. Es hat verdient, den Ehrentitel als König aller Könige zu empfangen. Nicht, weil es wie die Supermans dieser Zeit durch Kraft und durch Heere alle platt gemacht hat, sondern indem es verloren hat, hat es gesiegt. Weil das die einzige Chance ist, dein größtes und mein größtes Problem zu beseitigen, nämlich unsere aller Schuld. Ich schließe mit einem wunderbaren Vers, der das zusammenfasst. Wo ist solch ein Herz zu finden? Der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut, sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab, sollte ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab. Ich hoffe und bete dafür, dass unser Weihnachtsfest auch nochmal so froh uns macht über diesen wunderbaren Herrn, dem wir angehören dürfen, der kein Superman dieser Welt ist, der nichts hat von den Supermans der damaligen und heutigen Zeit. Und das wollen wir auch persönlich leben. Wir wünschen uns auch immer Größe und Herrlichkeit, aber das ist nicht die Art, wie Jesus als der Messias gewinnt und siegt. Wir wollen auf den schauen, der für uns sich hingegeben hat und in der gleichen Weise ihm nachfolgen. Dienend, liebend, hingebungsvoll an Mensch und vor allem Gott. Das ist der Weg, den Jesus uns vorgegangen ist und der Perspektive hat. Nämlich das Lamm siegt, nicht die Supermans dieser Welt. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, du bist das Lamm Gottes, das regiert, das siegt, das alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Wir wollen dir alle Ehre geben, dir, dem Verlierer, der doch im Verlust siegt, der verloren hat und arm geworden ist wegen unserer Armut, wegen unseres Verlustes an Heiligkeit, an Gottes Treue. Danke, Herr Jesus, dass ich wegen dir, wegen deinem Sterben am Kreuz, Hoffnung habe, Zuversicht habe und mich freuen darf auf deine Herrlichkeit, wenn du in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wirst. Und dir will ich dienen, Herr Jesus, dir dem Gekreuzigten. Und dir will ich nachfolgen, ganz und gar. Amen. Wir singen noch ein Lied.